Heute wollen wir uns, wie bei der letzten Sendung angekündigt, noch einmal mit der Bundeswehr befassen. Und zwar nicht das letzte Mal, war das Thema mit dem Skandal, dem Shell-Skandal und dem Beruf des Soldaten. Wer möchte, kann diese Sendung übrigens im Internet nachhören unter www.farberot.de, wo es diese demokratische Feinheit gab, dass über die Kritik an dem Verhalten einzelner Soldaten, vor allen Dingen in ihrer Freizeit, der Beruf des Soldaten völlig aus der Schusslinie gekommen ist und der Auftrag, in dem sie unterwegs sind. Heute also geht es um den Auftrag und die Rolle der Bundeswehr, wie sie die maßgeblichen Damen und Herren in Politik und Armee definieren und für angebracht halten. Welchen Auftrag die Politik für die Bundeswehr vorsieht, lässt sich unter anderem den Einsätzen entnehmen, in die die moderne bundesdeutsche Wehrmacht entsandt wird. Und da ist Deutschland heute weit über Europas Grenzen hinaus im Einsatz. Das Feld reicht ja aktuell vom Kongo über den Sudan, das Horn von Afrika bis nach Afghanistan. Es lässt sich auch entnehmen, dieser Auftrag lässt sich auch entnehmen dem Selbstverständnis, wie es die amtierende Bundesregierung in dem neuen Weißbuch niedergeschrieben hat. Heinz hatte das letzte Mal darauf hingewiesen, dass das heute eine Fundgrube unserer Argumentation sein wird. Also geht es um so etwas wie die höchst offizielle Standortbestimmung des politisch-militärischen Auftrags der Bundeswehr, so wie die Bundesregierung sie sich in ihrem Weißbuch niedergeschlagen hat. Ich schlage vor, dass wir bei dieser Standortbestimmung, wie man im offiziellen Jargon zu sagen pflegt, die folgenden Aspekte beleuchten, um dem herrschenden Selbstbewusstsein über die guten Absichten, die Deutschland mit seinen Bundeswehreinsätzen in aller Welt verfolgt, einige stichhaltige Gegenargumente entgegenzusetzen. Es soll also gehen um Ideologien zur Bundeswehr, um die Armee im Einsatz, so nämlich die neue zentrale Bestimmung im Weißbuch, um Deutschlands vitale Interessen und um die Bundeswehr im Libanon und vielleicht auch noch kurz in Afghanistan, wenn uns die Zeit dazu bleibt. So viel noch einmal als Leitlinie in der heutigen Sendung. Die Bundeswehr soll bitte nicht nur, aber auch, damit bitte ich dann Heinz auch gleich zu beginnen, nach ihren Sprachregelungen, nach ihrer schönfärberischen Selbstdarstellung betrachtet werden, sondern die Bundeswehr soll nach dem, was sie real darstellt und macht, auf der Welt betrachtet werden, um so diesem Wirken ihren Auftrag und ihre Rolle zu entnehmen. Und es soll, zumindest am Ende, eine Besonderheit zur Sprache kommen, die für die Bundeswehr auch heute noch auffällig ist. Sie definiert sich von Anfang an als Bündnisarmee und quält sich immer, man könnte fast sagen, herum damit, dass sie als Bündnisarmee, aber mit ganz eigenem Selbstverständnis und Auftrag unterwegs ist, einen unverwechselbaren Charakter hat, das, was dort zivil-militärisches Vorgehen genannt wird. Gerade in der letzten Woche, die NATO-Tagung in Riga hat dafür schöne Beispiele im Hin und Her um den deutschen Einsatz in Afghanistan gezeigt. Heinz, kannst du bitte vielleicht kurz skizzieren, welche Ideologien es, herrschenden Ideologien es zur Bundeswehr gab und in welchem Ausmaß du eine Veränderung auch in der Selbstdarstellung der Bundeswehr siehst?
Ja, zu Befehl.
Also, aber immer, Kaporal.
Das geht folgendermaßen. Gerade der Vergleich von neulich und heute den du angesprochen hast, der ist auch deswegen ganz lehrreich, weil da bekommt man mit, was die Bundeswehr und ihre öffentliche Wahrnehmung, was die im Vergleich zu neulich alles hinter sich gelassen hat. Und man kann so fürs Erste schon mal ermessen, was stattdessen in der außen- und militär- und sicherheitspolitischen Landschaft des neuen Jahrtausends mittlerweile alles für selbstverständlich hielt. Dafür also ein paar Hinweise. Es gab mal eine Zeit, da war nicht bloß die Friedensbewegung in Deutschland, in der damaligen Bundesrepublik Deutschland, zu Hunderttausenden aktiv, sondern da hieß es dann auch von offizieller Seite, die Bundeswehr ist für den Frieden da und wenn sie den ersten Schuss abgibt, dann hat sie versagt und ihren Auftrag vergeigt. Das war zwar damals auch schon nicht ganz so hundertprozentig glaubwürdig, weil die Fortsetzung, wenn sie den ersten Schuss abgibt, die wäre dann ja nicht gewesen, dann legt sie die Waffen nieder und entschuldigt sich dafür, dass sie ihren Auftrag verfehlt hat, sondern dann hätte sie ja mit dem Schießen losgelegt und zwar so gut sie konnte. Da soll es mir jetzt aber nicht darauf ankommen, sondern auf den Vergleich. Früher also hat es geheißen, die Bundeswehr, wenn sie ihren ersten Schuss abgibt, dann ist ihr Auftrag dahin. Vergleicht das mal mit heutzutage. Heutzutage will man sich als deutscher Befehlshaber und sein politischer Auftraggeber zum Beispiel mit seinem Truppenkontingent vor der libanesischen Küste ohne einen sogenannten robusten Auftrag gar nicht erst sehen lassen. Da hat man deutscherseits extra drauf gedrängelt und auf UNO-Ebene herumgefuhrwerkt, damit der robuste Auftrag für die Bundeswehr zustande kommt. Dort geht es nämlich durchaus an der Küste des Libanon um militärisches Durchgreifen, entnehme ich diesem Drängen auf ein robustes Mandat. Sodass so viel also schon mal klar ist, die momentane Weigerung Deutschlands, die Bundeswehr auch zu Kampfeinsätzen nach Südafghanistan zu tun, die liegt todsicher nicht daran, dass die Bundeswehr und ihre politischen Befehlshaber kein Blut sehen könnten. Zweiter Hinweis. Die Bundeswehr ist Mitglied der NATO. Die Bundesrepublik mit ihrer Bundeswehr ist Mitglied der NATO, dieses Bündnisses, das sich seinerzeit einmal ein Bündnisgebiet als ihre Einsatzgrenze gegeben hat. Das ist einfach Schnee von gestern. Das NATO-Bündnisgebiet als eine Grenze, die Bundeswehreinsätze markieren würde. Das ist einfach weg vom Fenster. Und weder das bundesdeutsche Parlament, wir haben ja eine Parlamentsarmee, kriegt man immer gesagt, noch etwa das bundesdeutsche Verfassungsgericht, noch die bundesdeutsche Öffentlichkeit haben gegen, wie das so schön heißt, Out-of-Area-Einsätze der Bundeswehr irgendetwas einzuwenden, wenn sie die für national nützlich befinden. Dritter Hinweis. Die Grüne Partei. Die ist ja ursprünglich mal angetreten als parlamentarischer Arm der Friedensbewegung und da waren sie dann noch als lauter Pazifisten im Bundestag herumgesessen. Tja, die Grüne Partei. Nicht, dass ihr Streit mit der Regierung heute nicht mehr stattfinden würde. Sie streiten auch heute noch mit der Regierung. Bloß, was ist denn heute der Streitgegenstand? Der Streitgegenstand heute ist, die Grünen finden eine Berufsarmee viel besser als eine Wehrpflichtarmee und darüber kloppen sie sich mit der Bundesregierung. Vierter Hinweis. Als Zwischenspiel von damals zu heute hat ja der erste grüne Außenminister den ersten Kriegseinsatz der Bundeswehr, nämlich gegen Ex-Jugoslawien, mitverantwortet. Dafür hat er seinerzeit, wie man sich ja wohl noch erinnern kann, noch die allerobersten Moralkeulen geschwungen, um das zu begründen. So ungefähr immer nach dem Motto, eigentlich dürften wir ja nicht, nämlich mit Krieg führen. Aber wir müssen, wegen Menschenrecht und Auschwitz. Naja, nicht, dass seine Nachfolger auch heute noch bedarfsweise auf solche universellen Moraltitel zurückgreifen, wenn sie einen Kriegseinsatz der Bundeswehr begründen wollen. Aber auffällig ist doch, dass heutzutage der Hinweis auf deutsche Interessen gebieten den Einsatz der Bundeswehr, weiß Gott wo auf der Welt, dass dieser Hinweis auf deutsche Interessen mindestens für genauso moralisch wertvoll gilt, wie dieser Hinweis auf Menschenrecht oder Auschwitz oder irgend so etwas. Also deutsche Interessen sind als quasi moralischer Höchstwert in der Zwischenzeit salonfähig geworden, wenn es darum geht, das nächste militärische Auswärtsspiel zu beschließen, bei dem Deutschland, wie das mittlerweile so heißt, nicht mehr abseits stehen kann. Ja, und dann häufen sich diese Auswärtsspiele. Die Kontinuität des Titels, die Bundeswehr ist für den Frieden da, die gibt es nach wie vor als Sprachregelung. Nur, was da heutzutage drunter läuft, das unterscheidet sich durchaus ein bisschen von der Art und Weise, wie dieser Frieden früher verstanden worden ist. Früher war es eben die gegenseitige Abschreckung der beiden Hauptblöcke auf der Welt, verhindert einigermaßen zuverlässig den Krieg. Heutzutage wird unter Frieden jede Menge Kriegseinsätze verstanden. Also die ganzen Affären, die die Bundeswehr jetzt auch schon etliche Jährchen so macht, die laufen ja gar nicht unter Krieg, obwohl es kriegerische Einsätze der Bundeswehr sind. So strapazierfähig ist offensichtlich der Ehrentitel Frieden.
Ja, Heinz, das leuchtet mir soweit erstmal ein, wie du das so gesagt hast. Dennoch möchte ich da noch einmal nachfragen. Die Armee im Einsatz, so heißt es ja im heutigen Weißbuch. Du hast jetzt einerseits gesprochen davon, und das ist sicher eine ganz auffällige Sache, dass im Unterschied zu früher, und früher heißt ja wohl immer auch Aufgabe der Sowjetunion, Selbstaufgabe der Sowjetunion, Fall der Berliner Mauer, dass heute mit dem neuen Weißbuch die Bundeswehr Wert darauf legt, im Einsatz zu sein, und zwar weltweit im Einsatz zu sein. Du hast jetzt darauf Wert gelegt, sie ist weltweit im Einsatz. In der Tat, heutzutage scheinen also die deutschen Interessen sich auf der ganzen Welt so auszuwirken, oder sie scheinen sich so auf die ganze Welt zu erstrecken, dass die Bundeswehr meint, sie müsse dorthin. Dazu wollen wir ja auch gleich noch kommen. Vorab hätte ich gerne trotzdem noch mal eine Frage. Ist denn deiner Meinung nach diese Armee im Einsatz, auf die so viel Wert gelegt wird, also eine Armee, die Krieg nicht nur übt, die sich nicht nur vorbereitet auf diesen Ernstfall, sondern auch ihn macht und in der Tat, wie du ausgeführt hast, überall mitmischt. Dieser Hinweis oder dieses Selbstverständnis verdankt sich ersichtlich einem Vergleich mit einem früheren überwundenen Zustand. Die Bundeswehr kam ja auf die Welt als wichtiger Teil des größten Militärbündnisses, das die Welt je sah, des Weltkriegsbündnisses unter Führung der Vereinigten Staaten und unter Führung der Vereinigten Staaten als Bündnis der Vereinten Kapitalistischen Nationen gegen die weltpolitische Alternative, die der Sowjetblock darstellte. Diese machtvolle, für den Westen, für den demokratischen Westen, diese machtvolle und ärgerliche Ausnahme für die unbeschränkte Weltmacht des Systems von Marktwirtschaft und Demokratie. Nicht umsonst hieß ja auch damals die Parole immer Freiheit statt Sozialismus. Nur ist es denn nicht auch da immer schon eine Armee im Einsatz gewesen? Kann man denn für diesen Fall vorbereitet, war sie bestens hochgerüstet? Viele unserer Hörer werden das gar nicht mehr wissen, dass es damals auch in den 60er und 70er Jahren große Demos gab gegen die Stationierung von Pershing-Raketen im Frontstaat Deutschland. Wo genau ist da jetzt der Unterschied zwischen Ideologie und dieser realen neuen Qualität, um die sich die deutschen Politiker jetzt für unabdingbar halten? Kannst du vielleicht dazu nochmal was sagen? Das scheint mir ein schwieriger Punkt zu sein.
Ja, dann will ich mir halt Mühe geben. Jedenfalls die Sache, auf die du jetzt aufmerksam gemacht hast, die ist schon sehr lustig. Die Bundeswehr wird vom Weißbuch und auch seinen Vorläufern bereits seit Mitte der 90er Jahre zentral charakterisiert als Armee im Einsatz. Und das ist ein Vergleich zu dem Zustand, den man Kalter Krieg zu nennen sich angewöhnt hat. Und das ist ein gar nicht so schlechter Ausdruck. Kalter Krieg. Da sind sich zwei Militärblöcke, bis an die Zähne bewaffnet gegenübergestanden. Kriegsbereit jederzeit. Insofern ist Kalter Krieg durchaus gerechtfertigt. Andererseits haben die sich gegenseitig abgeschreckt, wie man so schön sagt. Also militärisch neutralisiert. Das ist das Kalte am Krieg, am Kalten Krieg. Warum der kalt geblieben ist. Jetzt ist es doch hochinteressant, dass diesen damaligen Einsatz der NATO-Armeen inklusive der deutschen Bundeswehr, dass dieser damalige Einsatz, der die Sowjetunion und ihren Block abgeschreckt hat, dass der gar nicht als Einsatz einer Armee gilt, wenn für die heutigen Zustände im Unterschied zu den damaligen das Etikett Armee im Einsatz für die Bundeswehr gelten soll. Das ist deswegen so lustig. Ein Einsatz ist es ja wohl gewesen, die Abschreckung zu gewährleisten, herbeizuführen und zu gewährleisten. Bloß dieser Einsatz wird jetzt im Nachhinein gewissermaßen so gedeutet, das ist eine Unterforderung einer Armee, wenn man sie gar nicht aktuell Krieg führen lässt, ihr gar keine kriegerischen Einsätze zuweist, sondern sie immerzu ewig und drei Tag für den großen Krieg bloß üben lässt, damit der, wenn es geht, unterbleibt. Es ist wie, wenn man sich mit dieser Redeweise, heute ist die Bundeswehr im Einsatz, im Unterschied zum Kalten Krieg, wie wenn man sich da quasi im Nachhinein so äußern möchte, als maßgeblicher Militärdoktrinär der Bundeswehr, dass man sich so äußern möchte, das damalige Abschreckungsregime, das war wie eine Fessel für eine anständige Armee. Sie durfte gar nicht echt schießen und sich mit echtem Schießen für die Nation nützlich machen. Sie musste sich ja umgekehrt von ihrem Hauptkriegsgegner abschrecken lassen und musste sich dann auch, das als zweites noch zu bemerken, als Bundeswehr auf ihr spezielles Einsatzgebiet an Deutschlands Ostgrenze beschränken. Beschränken ist die Sichtweise, die heutzutage mit diesem Sprachdenkmal Armee im Einsatz transportiert wird. Finde ich schon bemerkenswert. Übrigens, das gehört zu dem Rückblick auch noch mit dazu. Abschreckung ist für die NATO und ihre Befehlshaber entgegen der ideologischen Deutung von das ist ein klasse Instrument der Kriegsverhinderung, immer schon ein Ärgernis gewesen. Dass man sich nämlich hat abschrecken lassen müssen von der Macht der anderen Seite. Und die NATO, die NATO-Mächte, die haben bekanntlich immer dran gearbeitet, diesen Zustand, sie müssen sich von der Sowjetunion abschrecken lassen, zu überwinden. Insoweit übrigens mit Erfolg, als ein gewisser Gorbatschow schließlich sein abweichendes realsozialistisches System samt sowjetischer Weltmacht weggeschmissen hat und der Welt so ihren Dritten Weltkrieg erspart hat. Und seit der Zeit heißt es, die Bundeswehr ist gewissermaßen zur Armee im Einsatz befreit.
Heinz, das ist jetzt ja, wenn ich dich richtig verstehe, auch damit gegeben, dass nach dem Wegfall des sowjetischen Blocks, des antiimperialistischen sowjetischen Blocks, die USA gleich eine exemplarische Kriegführung zwecks Etablierung ihrer neuen Weltordnung oder endgültigen Etablierung der Weltordnung, die ihr immer schon vorgeschwebt hat, geführt haben, nämlich im Irak 1991. Dann gab es den Krieg gegen Afghanistan, dann gab es den zweiten Irakkrieg. Ist diese Art, dass die Welt neu aufgemischt wird seitens der Amerikaner, wenn du von Befreiung sprichst, nicht auch eine Zwangslage jetzt vom deutschen militärischen Interesse her, in dem Sinne, dass man sagt, da können wir doch nicht abseits stehen?
Ja, offensichtlich ist mit dieser neuen Freiheit zur aktiven Kriegführung für ambitionierte Nationen vom Schlage der Mittelmacht Deutschland ein Maßstab in der Welt, in die Welt gesetzt, haben den die Amerikaner, ein Maßstab in der Welt, an dem man sich unbedingt messen will. Nur deswegen gibt es überhaupt Drangsale in der Richtung, ob man genug Militärpower beispielsweise aufbieten kann, um diese Aufgaben alle zu erledigen, die sich da den politischen Befehlshabern aufdrängen. Ja, wohlgemerkt, nur weil man sich an den USA, der verbliebenen Weltmacht Nummer 1 seit dem Abtreten der Sowjetunion, nur weil man sich an den USA messen will, oder doch zumindest an traditionellen kriegführenden Nationen wie Großbritannien oder Frankreich. Nur deswegen entdeckt man das eine oder andere Drangsal hinsichtlich der Einsatzfähigkeit, der Ausrüstung oder meinetwegen auch hinsichtlich manchen Kriegsschauplatzes, auf den man die Bundeswehr vielleicht schicken will, wo andere aber bestreiten, dass das national lohnend wäre. Nur deswegen ist das so. Und nachdem du gerade darauf hingewiesen hast, dass diese neue Freiheit zum Krieg führen von den USA gleich anno 91 mit einem veritablen Krieg, nämlich dem Krieg, dem damaligen Krieg gegen den Irak, eingeläutet worden ist, muss man sagen, die bundesdeutschen Befehlshaber, die haben diese Zeichen der Zeit erkannt. Zwar waren wir militärisch nicht mit von der Partie bei diesem Irakkrieg von anno 91, sondern wir waren damals mit dem Scheckbuch beteiligt, wie das so schön geheißen hat. Wir haben, glaube ich, 12 Milliarden D-Mark an Kriegskontributionen geblecht oder irgend so etwas. Jetzt ist bemerkenswert, schon damals ist die Sache mit dem Scheich, mit dem Scheckbuch für ein Bloß erklärt worden. Bloß mit dem Scheckbuch sind wir an einer kriegerischen Affäre beteiligt. Das ist eindeutig zu wenig für eine ehrgeizige Mittelmacht vom Schlage der Bundesrepublik Deutschland. Scheckbuch wurde als ein Mangel wahrgenommen, gewissermaßen als eine gefährliche Einseitigkeit. Naja, und was ist dann die Zweiseitigkeit? Geld und Gewaltanwendung. Das sind offenbar die Angelegenheiten, um die sich die schöne neue Welt der Globalisierung seit dem Abtreten der Sowjetunion endgültig und ausschließlich dreht. Naja, und dann hat sich Deutschland eben auf den Weg gemacht, anhand dieser vorgegebenen Maßstäbe Karriere auch als geachtete Militärmacht zu machen, hat sich etappenweise da was vorgenommen und das etappenweise realisiert, nämlich eine Armee im Einsatz zu sein, die allüberall auf der Welt als Feuerwehr auftritt. Aber dann gehen gar keine Feuerwehrleute hin, die da löschen, sondern dann gehen Soldaten hin. Soldaten, die müssen schon sein. Kein aufgebessertes technisches Hilfswerk oder so etwas. Armee im Einsatz. Und zwar out of area. Also wo immer die imperialistische Musik gerade spielt. Und nicht etwa quasi fachborniert auf den alten Kriegsschauplatz des Kalten Krieges, der ungefähr vom sogenannten Fulda-Gap bis nach Ostpolen hineingereicht hat. Nein, auch nach der Seite hin ist man befreit. Man ist gar nicht auf einen Schauplatz festgelegt, sondern Armee im Einsatz, weiß Gott wo auf der Welt.
Hier ist Radio X und die Sendung Index von Radio X mit dem Gegenstandpunkt heute zum Thema Auftrag und Rolle der Bundeswehr in der Welt. Nach dem, was wir bislang diskutiert haben, Heinz und ich, stellt sich wirklich die Frage, wofür können sich die Verantwortlichen eigentlich einen Kriegseinsatz vorstellen? Welche Auskunft ist dem zu entnehmen, was sie selbst sagen? Und das neue Weißbuch, das ich daraufhin einmal durchgeblättert habe, gibt interessante Aufschlüsse. Im Kapitel Grundlagen deutscher Sicherheitspolitik möchte ich mal zwei Sätze zum Besten geben. Deutschlands Sicherheit ist untrennbar mit der politischen Entwicklung Europas und der Welt verbunden. Aufgrund seiner Größe, Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft und seiner geografischen Lage in der Mitte des Kontinents fällt dem Vereinigten Deutschland eine wichtige Rolle bei der künftigen Gestaltung Europas und darüber hinaus zu. Deutschland ist entschlossen, den Zugewinn an Freiheit und Gestaltungsraum in einer Welt der Globalisierung zu nutzen und krisenhaften Entwicklungen, die seine Sicherheit beeinträchtigen, gemeinsam mit seinen Verbündeten und Partnern entgegenzutreten. Wir brauchen, so ist der Schluss, eine Armee im Einsatz. Vitale Interessen heißt oft die Kurzformel für das, was ich jetzt vorgelesen habe. Übrigens eine Antwort, die schon in der vorletzten Regierung, in der Volker Rühr Verteidigungsminister war, gegeben wurde. Wir brauchen eine Modernisierung der Bundeswehr zur Verteidigung der vitalen Interessen Deutschlands. Diese Selbstwahrnehmung und Begründung des neuen Auftrags der Bundeswehr, des weit global ausgreifenden Auftrags der Bundeswehr und ihrer Modernisierung, strukturmäßig und waffenmäßig, lässt zumindest einen Schluss gleich zu. Die Ideologie, dass Globalisierung eine Entwicklung wäre, die zum allseitigen Nutzen der beteiligten Nationen und Völker passiere, an der Deutschland ja aktiv teilnehmen möchte, diese Ideologie ist damit ad acta gelegt. Wenn aus der Globalisierung mit dem üblichen Muster Chancen und Risiken die Notwendigkeit abgeleitet wird, dass man überall in der Welt präsent sein will, dass man eine Armee braucht, die jederzeit im Bündnis überall ihren Auftrag vor Ort im Einsatz ausführen können muss, dann muss es eine eigenartige Verteilung von Nutzen und Schaden dieser Globalisierung geben. Denn scheinbar ist es so, dass wenn Deutschland die Welt mit seinen Waren überschwemmt, wenn deutsche Firmen weltweit ihr Kapital anlegen und dort Standorte aufmachen, wenn Deutschland dafür sorgt, dass unsere Energie sichergestellt werden muss, dass für unsere Wirtschaft weltweit Transportwege für Rohstoffe sicher geöffnet und bewahrt werden müssen. Alles Beispiele, die unmittelbar aus dem Weißbuch entnehme, das sind die Stichwörter selbst, die das Weißbuch bringt, dann ist es so, dass über diese weltweite globalisierte Wirtschaft diejenigen, die Deutschland damit beglückt, allerlei Zumutungen, schadennehmende Beeinträchtigungen erleiden. Geschädigt wird dort die Herrschaft vor Ort, wenn Deutschland Geschäfte weltweit macht, sich den Reichtum der Welt aneignen will, Reichtumsquellen auswärts sicherstellen will. Schließlich geht es hier um Staaten, mit denen man Geschäfte macht, also um Herrschaftsgebilde ähnlich vom Anspruch her dem deutschen Staat. Die wachstumsorientierte kapitalistische deutsche Wirtschaft hat so viele Interessen am Rest der Welt. Sie will sogar so viel von ihr, dass Deutschland mit seinem Erfolg sich davon abhängig sieht. Das Ausland muss uns zu Diensten stehen. Beim Öl ist das jetzt ja immer wieder durchexerziert worden in letzter Zeit. Und Einwände der Polen gegen die Pipeline, gegen die direkte deutsch-russische und ähnliches wurden ziemlich schnell vom Tisch gewischt. Wenn das deutsche Interesse an Geschäften und an Herrschaftsquellen sicherzustellen ist, dann gelten die Maßstäbe, die wir setzen. Und diese Maßstäbe, so nehmen es die Verfasser des Weißbuchs selbst wahr, verlangen einer gewaltsamen Absicherung, denn es besteht das Risiko illegaler Einmischung. Und illegale Einmischung ist genau das, was dem Rechtsprinzipien widerspricht, die bei uns oder auch im Verein mit dem Verbündeten als nicht legal oder den Rechtsprinzipien, die bei uns und im Verein mit dem Verbündeten als legal gelten. Die Interessen, die von Deutschland ausgehen, so scheinen es die Verfasser ja selbst, oder davon verscheinen sie zumindest ein Bewusstsein zu haben, sind solcher Natur, dass sie immerzu auf Kosten auswärtiger Geschäftsleute und deren Obrigkeit gehen. Dafür gehen die Politiker aus, die Globalisierung als die Chance sehen, Es braucht Militanz, Überlegene, um diesen Anspruch Deutschlands in der Welt durchzusetzen. Die Bundeswehr soll nicht wie früher fremde Länder erobern oder Kolonien besetzen, sondern sie soll das leisten, was offenbar heutzutage der zeitgemäße Ersatz dafür ist. Souveräne abschrecken, ihr Interesse anders als das zu definieren oder als so zu definieren, wie es Deutschland macht. Und wenn dann die Abschreckung versagt, dann ist natürlich militärischer Einsatz gefragt, der per Definition immer und überall Verteidigungspolitik ist und bleibt, weil deutsche Interessen überall auf der Welt schon implantiert sind und sich betätigen. Man könnte also in einem ersten Fazit aus dem Kapitel 1 der Sicherheitspolitik, der Grundlagen der Sicherheitspolitik sagen, es ist scheinbar das passende Credo der Mittelmacht Deutschland in der globalisierten Welt, in der gemäß dieser Auskunft Geschäft und Gewalt zusammengehören, dass Deutschland mit der Bundeswehr im Einsatz und ihrer Neustrukturierung und Aufrüstung mitmischt. Wie gesagt, es sind Auskünfte, die ich dem Weißbuch entnehme, dem zynischen Realismus, mit dem dort über die Globalisierung gesprochen wird. Nur eine Frage stellt sich natürlich zumindest. Wenn es so ist, dass die deutschen Geschäfte, die deutschen Geschäftsinteressen weltweit den Einsatz von Gewalt erfordern oder die Vorsehung dieses Einsatzes, dann wundert es einen doch, dass es wie aktuell im Libanon Einsatzfelder gibt, wo ja erstmal in puncto Interesse, also geschäftliche Interessen, Öl, Kapitalexport, Warenexport nicht viel zu sehen ist, wo sich Deutschland aber sofort und von Anfang an hingedrängt hat und darauf gedrängt hat, dass Europa und Deutschland im Rahmen von Europa dort eine entscheidende Rolle spielt. Heinz, vielleicht kannst du dazu doch noch mal einiges sagen, weil das bedarf meiner Ansicht nach einiger Erläuterung.
Gut, das Rätsel wird sich ja wohl noch klären lassen. Also, du machst jetzt auf Folgendes aufmerksam. Du hast den entsprechenden Deklarationen des Weißbuchs entnommen. Vitale Interessen Deutschlands sind ein solcher Hammer, dass Deutschland selber eine ständige Kriegsrüstung und gegebenenfalls einen kriegerischen Einsatz zur Wahrung dieser hammerharten Interessen vorsieht. Öl ist da ganz explizit aufgeführt als Kriegsgrund für Deutschland. Von wegen also kein Blut für Öl. Das gilt höchstens in Deutschland, wenn Amerika da einen Krieg führt, mit dem Deutschland nicht ganz einverstanden ist. Wenn es hingegen für deutsche vitale Interessen sein muss, dann allemal. Das kann man den überhaupt nicht verheimlichten Deklarationen und Militärdoktrinen entnehmen, die man dann ja wohl als Kronzeugen für deutsches Interesse in der Welt gelten lassen kann. Das ist das eine. Das andere ist, die Einsätze, die die Bundeswehr jetzt längst fährt, da ist von Sicherung von Ölquellen eigentlich nichts zu sehen. Im Einsatz ist die Bundeswehr die ganze Zeit jetzt schon und laufend. Zurzeit sind angeblich ungefähr 10.000 Jungs auf Auswärtsspiel. Und übrigens neuerdings auch Mädels, ne? Herzlichen Glückwunsch zu diesem Akt der Emanzipation, liebe Feministen und Feministinnen. Klammer zu. Was sollen sie denn da leisten? gefährdete Ölnachschublinien sind offensichtlich gerade nicht der Kasus Knactus. Naja, was sollen sie da leisten? Nehmen wir mal das Beispiel Libanon. Also da geht es nicht um Reichtumquellen in dem Sinne, weder um Absatzmärkte für VW Polos noch um Öl. Aber da geht es dafür um etwas imperialistisch Ausschlaggebendes. Da war nämlich im Sommer ein dicker Krieg gewesen, den Israel gegen den Libanon geführt hat. Übrigens, gerade dieser Tage hat die einschlägige UNO-Kommission die Bilanz dieses Krieges da, dieses 33-Tage-Krieges vom Sommer gezogen. Und da kamen raus, ich glaube, ungefähr so 1150 Tote, 4900 Verletzte, 160 Brücken, 299 Verbindungsstraßen kaputt und so weiter und so zu. Im Sommer war dort Krieg. Und Krieg an einem Schauplatz, der seit Jahrzehnten schon eine hochinteressante Gegend darstellt, und zwar für Nationen, die sich zu Aufsehern berufen fühlen, über Krieg und Frieden überall auf der Welt. Das imperialistisch Ausschlaggebende, was sich dort im Sommer ereignet hat und weswegen Deutschland da nicht abseits stehen kann, das geht also folgendermaßen: Dort sind Fragen von Krieg und Frieden, von Grenzziehungen ausgefochten worden. Dort ging es um ein kriegerisches Verschieben von Kräfteverhältnissen. Und da muss man als Deutschland dabei sein. Nicht zuletzt, nachdem ärgerlicherweise diese Spezialbündnispartnerschaft von USA und Israel uns und überhaupt die ganzen Europäer durch einen eigenmächtig geführten Krieg an dem Schauplatz ausgemischt haben. Um diesem Ärgernis zu steuern, müssen wir heftigste Bemühungen um Wiedereinklinken an diesem Kriegsschauplatz unternehmen und mindestens bei der Beaufsichtigung des Kriegsergebnisses wieder mit von der Partie sein und bei den absehbar gewalttätigen Aktionen, die bei der Verwaltung eines Kriegsergebnisses anfallen, da müssen wir mit einem robusten Mandat zugegen sein und mit festlegen, was die ortsansässigen Souveräne dürfen und vermögen sollen. Die ortsansässigen Souveräne, zuerst mal Libanon, dann auch Israel, die entsprechenden Scharmützel, die das offensichtlich beinhaltet, sind ja schon im Gange. Dann aber auch die Hintermänner der Hisbollah, Syrien, der Iran nicht zuletzt. Darum geht es, Deutschland außenpolitisch, und dafür muss Deutschland militärisch vor Ort sein, um festzulegen, was dortigen Souveränen zusteht oder nicht zusteht. Es hat ja geheißen, dieser Libanon-Einsatz, der hätte was Historisches an sich. Unser Steinmeier hat am 19.06. vor dem Bundestag zum Libanon-Einsatz dargetan, was das Historische dran sein soll. Zitat Steinmeier: Europa wird künftig ein Faktor für Frieden, auch im Nahen Osten. Das ist die eigentliche Nachricht, das ist der eigentliche Einschnitt, den wir uns bewusst machen müssen. Zitat Ende. Also das Historische ist, dass in einer Frage von Krieg und Frieden bei einem hochinteressanten Schauplatz, wo Europa zuletzt noch ausgemischt war, wir uns per per kriegerischer Aufsichtsgewalt einmischen. Dies also ist die Leistung, gewissermaßen eine Leistung imperialistisch höherer Ordnung als Exportsicherung oder Ölförderung, für die sich die Bundeswehr nützlich macht. Die heißt, ein Staat von der Statur Deutschlands will sich nicht sehen lassen auf der Welt, ohne dabei zu sein bei der Konkurrenz der kleinen imperialistischen Elite von Weltordnern, die, wenn es sein muss mit Krieg, unter sich ausmacht, was allen anderen Staaten zukommt und was nicht.
Heinz, vielleicht gehen wir zum Schluss dann doch noch mal auf einen weiteren Aspekt ein, der sich damit ja stellt. Eins, glaube ich, ist jetzt soweit klar geworden, dass die deutschen Ambitionen, die weltweit sind, die permanente Präsenz des obersten deutschen militärischen Gewaltapparates vor Ort erfordern, weil Deutschland in Gestalt seiner Macher es nicht aushält, beim Neuordnen von Herrschaftsfragen ebenso wie beim Absichern der Spielregeln des weltweiten Geschäfts und des gewaltsamen Verkehrs der Staaten untereinander mitzumischen. Eins, glaube ich, bleibt aber noch mal kurz gegen Ende anzudiskutieren. Es gibt doch einen eigenartigen Widerspruch bei dieser ganzen Art des Ich, den ich vielleicht mal als das Leiden, als die Drangsal der Deutschen bezeichnen würde. Die Konflikte, für die sie sich jetzt rüsten und stark machen, für die Szenarien entwickelt werden, sind ja keine, in der Regel, wie es überhaupt in diesem Augenblick keiner richtig bewusst, keine Konflikte, die die Deutschen selbst auf die Tagesordnung gesetzt haben. Es ist doch eine komische Twitter-Veranstaltung, mit der wir da immer wieder zu tun haben. Die Armee rüstet sich, ohne dass die Politik selbst im weltweiten Geschäft die Maßstäbe setzt. In der Regel werden die Konflikte und die Einsatzorte aktuell bestimmt durch das amerikanische Programm der neuen Weltordnung. Du hast es ja gerade am Libanon ausgeführt. An Afghanistan wird es auch so deutlich. Wie geschieht jetzt dieser eigene Beitrag der Deutschen? Einerseits werden die Konflikte vorgesetzt, aber man will auf jeden Fall dabei sein, denn wenn man nicht mitmachen würde, wäre man ausgemischt. Und dass Deutschland dabei mitmischen muss, wenn es um die Neusortierung der Welt, um neue Spielregeln geht, um das Etablieren von Herrschaften, das ist den deutschen Politikern und ihrer militärischen Führung selbstverständlich. Kannst du vielleicht, Heinz, noch ein, zwei Bemerkungen machen? Das Thema sollten wir auf ein anderes Mal vertiefen, weil es ja sehr ausführlich, ein sehr ausführliches Thema ist, wie das momentan sich besonders am Fall Afghanistan zeigt.
Tja, in aller Kürze eher andeutungsweise. Du hast schon darauf hingewiesen, Afghanistan und die deutsche Kriegsbeteiligung in dieser Gegend ist ein Patent der USA, ausgerufen als Hauptetappe beim sogenannten Kampf gegen den internationalen Terrorismus, den die USA liebend gerne als den heutigen zeitgemäßen Ersatz für den damaligen Kalten Krieg gegen die Sowjetunion hinstellen möchten. Jetzt ist es aber gar nicht der Ersatz. Der Bin Laden mit seiner Mannschaft mag ja einiges vermögen, aber ein bis an die Zähne gerüsteter realsozialistischer Block ist er nun ein für alle Mal nicht. Von daher ist auch die Bündnisdisziplin, die der realsozialistische Block auf die NATO hat ausstrahlen lassen, passé. Man muss dann, wenn die USA in Afghanistan loslegen, als Deutschland einerseits seinen Beitrag leisten. Sonst hätte man gewissermaßen gleich die Amis verbrellt. Auf der anderen Seite muss man immerzu darauf achten, dass der deutsche Beitrag zum amerikanischen Kriegsprojekt Afghanistan auf Distanz zu den USA macht. Dass eine Distanz sichtbar wird. Die Distanz war so angelegt worden, dass die USA und die Briten hauptsächlich gewissermaßen die kriegerische Drecksarbeit leisten und die Bundeswehr einigermaßen gesicherte Gebiete, in dem Falle im Norden Afghanistans, im Unterschied zum Süden Afghanistans, militärisch beaufsichtigt. Das ging eine Zeit lang. Jetzt bloß kommt dummerweise dazwischen. Der Krieg in Afghanistan, der geht vom Standpunkt seiner westlichen Veranstalter aus nicht vom Fleck, im Gegenteil, er geht gewissermaßen rückwärts. Die Taliban, die im November 2001 für besiegt erklärt worden sind, mit denen muss man sich heutzutage wieder regelrechte Feldschlachten liefern. Dieser Krieg der USA, wo Deutschland zwar dabei sein muss, aber immer auf Distanz zu achten hat. Erstens. Und das schlechte Laufen dieses Krieges. Zweitens. Naja, das sind so die Drangsale, mit denen sich eine interventionsbereite, eine militärisch interventionsbereite deutsche politische Führung im neuen Jahrtausend so herumschlagen muss. Es war das jetzt viel angedeutet, was in puncto Afghanistan noch zu sagen wäre. Tja, Leute, sorry, tut mir leid, wir hätten ja so gern die nächste Sendung aus adventlichem Anlass darüber gemacht, wie backe ich Zimtsterne und schmücke den Mistelzweig. Aber es hilft ja nichts. Die anderen machen ja Afghanistan. Infolgedessen kommen wir um die Fortsetzung unseres heutigen Themas, bezogen dann auf den Schauplatz Afghanistan, nicht herum. Beim nächsten Mal befassen wir uns ausführlich mit der Lage in Afghanistan und nicht zuletzt, wie es dazu kommen konnte.